Deutschlandfunk, Interview.
Herr Fischer-Dick, in Berlin gibt es jetzt nur noch Klimaschutzministerien. So hat heute Umweltministerin Svenja Schulze gejubelt, muss man ja fast schon sagen. Sehen Sie das genauso positiv in Sachen Klimapaket?
Naja, was in der Tat positiv ist, dass im Grunde alle Ministerien jetzt eine ureigene Verantwortung haben, zum Klimaschutz beizutragen. Es sind ja für die Sektoren spezifische jährliche Minderungsziele festgeschrieben worden. Und damit haben sie natürlich eine Verantwortung, diese auch zu erreichen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein guter Tag für den Klimaschutz. Dass Klimaschutz eben nicht nur ein Thema für das Bundesumweltministerium ist, sondern für alle Ministerien und alle gemeinsam jetzt dafür sorgen müssen, dass die Ziele im nächsten Jahr noch umgesetzt werden.
Nun gab es ja, Herr Fischer-Dick, so ein bisschen Aufregung darüber, dass die Ministerien jetzt untereinander ihre Ziele verrechnen können. Das klingt doch aber eigentlich relativ nachvollziehbar.
Ja, das ist auch so. Wir reden ja über einen langfristigen Prozess des Klimaschutzes, den wir alle ja nicht ganz genau bis auf die Kommastelle voraussehen können. Insofern macht es schon Sinn, wenn man eine gewisse Dynamik in das System mit einbezieht. Und das ist jetzt ja auch gemacht worden. Wichtig ist am Ende des Tages, dass das Gesamtziel steht, dass am Gesamtziel für 2030 und vor allen Dingen dann auch für 2050 nicht gedreht wird und dass jeder seinen Beitrag leistet. Und es dann untereinander gute Gründe gibt, die Emissionsminderungsbeiträge zu verschieben, dann ist das durchaus in Ordnung, wenn insgesamt, wie gesagt, der Pfad stimmt und die Zielrichtung auch eingehalten wird.
Sie klingen ja doch erstaunlich positiv. Dann gibt es ja viele Kritiker, die sagen, mit den Maßnahmen, was da jetzt auf den Weg gebracht werden soll, werden die Klimaziele bis 2030 überhaupt nicht erreicht.
Ja, das eine ist ja das Gesetz. Und das Gesetz ist, glaube ich, gut. Das bringt tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, die Sektoren und damit die Ministerien in die Pflicht zu nehmen. Es bringt Überprüfungsmechanismen, es bringt Sicherheit, jetzt für die Bundespolitik, aber natürlich dann auch indirekt für Unternehmen und Konsumenten. Das ist erstmal gut. Und die zweite Ebene ist natürlich tatsächlich das Klimaschutzprogramm. Und das sehe ich durchaus auch sehr, sehr kritisch. Hier sind viele Maßnahmen beschlossen worden, die für sich allein genommen durchaus sinnvoll sind. Nur in Summe werden sie nicht zu dem vielen führen, was das Gesetz eigentlich vorschreibt, nämlich eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 55% bis 2030. Das wird nicht reichen, da wird man nachsteuern müssen. Auch der CO2-Preis, der jetzt ja neu reingenommen wurde in die Klimaschutzmaßnahmen, der ist zwar von der Architektur her richtig, aber natürlich von der Höhe her wird er keine Lenkungswirkung haben. Also hier haben wir ein Maßnahmenpaket, was umgesetzt worden ist, was sicherlich deutlich nachgebessert werden muss, um auch nur ansatzweise in Richtung der Zielsetzung zu kommen.
Bei der Industrie, Herr Fischer, die klingt das ganz anders. Die sagt nämlich, der Verband, der Zuständige, der BDI, Bürger und Unternehmen würden über Gebühr belastet und das ganze Paket sei viel zu wenig aufeinander abgestimmt. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Nee, die Bürger, wo werden die Bürger belastet? Ich meine, dieses Programm ist ja so aufgestellt, dass es so ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche ausgerichtet ist. Also nehmen wir mal den Gebäudebereich, dann gibt es auf der einen Seite natürlich harte Maßnahmen, wie ein Verbot beispielsweise von neuen Ölheizungen ab dem Jahr 2026, auf der anderen Seite aber auch ein Förderprogramm, was hilft, den Menschen die Gelegenheit zu schaffen, in ein neues Heizungssystem, in die Isolierung ihrer Gebäude zu investieren, beides ineinander greift, dann sehe ich nicht wirklich eine Belastung der Bürger und Bürgerinnen. Und erst recht nicht im Verkehrsbereich, wo meines Erachtens sehr deutlich nachgebessert werden muss. Hier führt es zum Teil sogar zu einer Entlastung der Bürger und Bürgerinnen. Und auf der einen Seite werden sie einen niedrigen CO2-Preis haben, der kaum Lenkungswirkung entfaltet. Auf der anderen Seite aber eine Pendlerpauschale erhöht werden soll, die tatsächlich dem einen oder anderen Pendler mehr Geld im Portemonnaie verschafft. Also hier ist es eigentlich genau umgekehrt. Und das kann eigentlich auch nicht Zielsetzung sein, sondern hier muss nachgesteuert werden. Und am Ende des Tages gibt es sicher eine Möglichkeit, das Ganze so sozialverträglich auszugestalten, dass kein Bürger, kein Konsument über Gebühr belastet wird.
Trotzdem hätte man das Ganze ja auch anders machen können. Die Schweiz ist ja hier ein Vorbild, dass man eben das dann pauschal wieder an die Bürger die Einnahmen zurückgibt. Wäre das am Ende der bessere, der einfachere Weg gewesen?
Ja, ich bin auch ziemlicher Fan von dem Schweizer Modell, weil die ja im Grunde drei Dinge richtig machen. Auf der einen Seite führen sie einen CO2-Preis, leider nur im Gebäudebereich, noch nicht im Verkehrsbereich, aber immerhin im Gebäudebereich, der eine signifikante Größenordnung hat. Der liegt deutlich über 100 Euro pro Tonne CO2, ist also dadurch spürbar und führt zu einer Lenkungswirkung, führt zu Verhaltensveränderungen. Und die Schweiz gibt aber das eingenommene Geld wieder zurück. Auf der einen Seite geht ein Teil des Geldes in Förderprogramme. Das macht die Bundesregierung jetzt ja auch, das ist richtig. Und der zweite Teil geht aber an eine Pro-Kopf-Vergütung, also quasi eine Pro-Kopf-Belastung der Schweizer Bürger und Bürgerinnen. Und das hätte ich auch für sinnvoll erachtet, anstatt jetzt minimal den Strompreis zu verringern. Die Pro-Kopf-Pauschale in der Schweiz ist sicherlich ein gutes Vorbild. Und insofern finde ich schade, dass man diesem guten Vorbild nicht gefolgt ist.
Herr Fischteg, noch eine letzte Frage. Sie sagen, das Ganze müsste jetzt noch nachgeschärft werden. Auf der anderen Seite liegen ja viele Einzelpunkte noch gar nicht in Gesetzestexte gegossen. Ist da die Gefahr am Ende nicht viel größer, dass eben einzelne Punkte doch verwässert oder im parlamentarischen Prozess dann doch zerrieben werden?
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Auf der anderen Seite, durch das Gesetz ist natürlich der Druck im Kessel, jetzt wirklich zu liefern, größer geworden. Man hat klare Jahresscheiben vereinbart, die man nachhalten kann, wo man nachher genau sehen kann, welcher Sektor hat welchen Beitrag nicht erzielt. Und das führt natürlich zum Handlungsdruck. Es ist ja auch vorgegeben worden, dass wenn ein Sektor die Ziele nicht erreicht, dass dann ein Sofortprogramm aufgelegt werden muss. Also der Druck ist schon größer als vor der Gesetzesverabschiedung. Insofern ist das schon der richtige Schritt. Was ich tatsächlich bemängel, ist im Grunde, dass im Wesentlichen mit beiden Paketen jetzt sehr stark aufs Jahr 2030 geschaut wird. Die richtig große Herausforderung kommt aber dann von 2030 bis 2050, wirklich den Weg in Richtung Treibhausgasneutralität zu gehen. Und da findet sich weder im Gesetz noch im Klimaschutzprogramm, finden sich dort richtige Impulse oder hinreichende Impulse, um jetzt diesen Weg vorzubereiten. Also auch da ist dringend noch nachzuholen.